Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Der Ständerat befürwortet einen Milliardenfonds zur Förderung von Solarenergie und er spricht sich gegen eine Banklizenz für die Post aus. Der Nationalrat lehnt die Volksinitiative für Tieranwälte in den Kantonen ab. Und im Bundeshaus beschäftigt die Frage, ob die geplante Verschiebung der Mehrwertsteuererhöhung auch sauber und seriös wäre. Die Entwicklungsminister der reichsten Staaten beraten, wie den ärmsten Ländern zu helfen ist. Die UNO zeigt in einer Analyse, wie die Wirtschaftskrise in einer Kettenreaktion zu Hungersnöten führt. Der Profifußballer Cristiano Ronaldo soll von Manchester United zu Real Madrid wechseln für 93 Milliarden Millionen Euro. Und um 13 Uhr die Parteien, ihre Kassen, ihre Spender. Eine Diskussion mit Spitzenleuten von SVP, SP, CVP und FDP zu umstrittenen Fragen der Parteienfinanzierung. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Andrea Abbühl.
Der Einbau von Sonnenkollektoren soll mit 1 Milliarde Franken unterstützt werden. Der Ständerat hat einem Vorstoß zugestimmt, der sich davon eine Belebung der Konjunktur verspricht. Der Fonds wäre bis 2012 befristet und würde zu 2/3 vom Bund und zu 1/3 von der Elektrizitätswirtschaft gespeist. Die Gegner argumentierten zusammen mit dem Bundesrat vergeblich, das ausgelöste Bauvolumen überfordere die Solarbranche und man wisse nicht, woher der Bund das Geld nehmen solle. Das Geschäft geht nun in den Nationalrat. Die Kantone sollen nicht gezwungen werden, einen Anwalt für Tiere einzusetzen. Der Nationalrat lehnt die Volksinitiative des Schweizer Tierschutzes deutlich ab. Die Initiative verlangt, dass in allen Kantonen ein Anwalt die Interessen von misshandelten Tieren vertritt. Der Nationalrat ist nicht grundsätzlich gegen Tieranwälte. Er will es aber den Kantonen überlassen, solche einzusetzen. Der Nationalrat hat zudem entschieden, dass er die Revision der Unfallversicherung beraten will. Er ist heute auf die Vorlage eingetreten. Dieser Entscheid war umstritten, denn Linke wie Rechte hatten im Vorfeld Kritik an der Vorlage geäußert. Nun muss die Kommission einen Vorschlag ausarbeiten. Die Schweizer Post soll weiterhin keine Hypotheken oder Betriebskredite anbieten können. Wie zuvor schon der Nationalrat ist auch der Ständerat dagegen, der Post eine Banklizenz zu erteilen. Bundesrat Moritz Leuenberger wies darauf hin, dass sich die Regierung bereits 3-mal gegen eine Ausdehnung der Geschäftstätigkeit der Post ausgesprochen hatte. Das Geschäftsrisiko sei zu groß, wie die derzeitigen Schwierigkeiten der Grossbanken zeigten. Das Parlament hat die letzten Differenzen um das sogenannte Gassi-de-Dijon-Prinzip bereinigt. Damit können nun Waren auch in der Schweiz verkauft werden, wenn sie in einem EU-Land zugelassen sind. Allerdings gelten für Produkte aus der Landwirtschaft spezielle Bestimmungen. Deren Import muss das Bundesamt für Gesundheit bewilligen. Die UNO hat die Auswirkungen der weltweiten Wirtschaftskrise auf die Ernährung untersucht. Die Studie kommt zum Schluss, dass der Hunger stark zunehmen wird, vor allem unter den Menschen, die jetzt schon arm sind. Die Studie zeigt die Folgen der Krise auf. So kann Bangladesch beispielsweise weniger Kleider exportieren, mit der Folge, dass die Ernährung von 20% der Kinder nicht mehr gesichert ist. In Rom diskutieren heute die Entwicklungsminister der 8 größten Industriestaaten darüber, wie den ärmsten Ländern angesichts der Wirtschaftskrise geholfen werden kann. In Italien haben Parlamentarier eine Rede des libyschen Staatschefs Gaddafi im Senat verhindert. Sie haben mit heftigen Protesten während Gaddafis Besuch im Parlament gedroht, weil dieser weder die Demokratie noch die Menschenrechte achte. Gaddafi musste deshalb seine Rede in einem anderen Gebäude halten. Ministerpräsident Berlusconi kritisierte die Parlamentarier heftig und sprach von seiner echten und tiefen Freundschaft zum libyschen Staatschef. Im deutschen Düsseldorf sind in einer Schule mindestens 30 Kinder an der Schweinegrippe erkrankt. So viele Fälle auf einmal gab es bisher in Deutschland nicht. Die erkrankten Kinder im Alter von 12 Jahren sind Schüler einer japanischen Schule. Wie sie sich angesteckt haben, ist noch unklar. Der französische Verfassungsrat hat ein Gesetz für ungültig erklärt, das Raubkopierer vom Internet aussperren sollte. Mit dem Gesetz wollten die französischen Behörden Benutzer vom Internet fernhalten, die immer wieder illegal Musik oder Filme herunterladen. Die Verfassungsrichter haben das Internetgesetz nun zurückgewiesen, weil es gegen das Gebot der freien Meinungsäußerung verstoße, das in der Menschenrechtserklärung von 1789 steht. Der Fußballprofi Cristiano Ronaldo darf von Manchester United zu Real Madrid wechseln. Das hat der englische Club auf seiner Webseite bekannt gegeben. Real Madrid bietet für den 24-jährigen Portugiesen eine Ablösesumme in der Höhe von 141 Millionen Schweizer Franken. So viel Geld wurde noch nie für einen Fußballer geboten. Wie viel Ronaldo von Madrid bekommt, ist noch offen. Die Verhandlungen zwischen ihm und dem Club laufen noch.
Die Verschiebung der geplanten Mehrwertsteuererhöhung ist einleuchtend begründet und geschickt eingefädelt. Ob das Ganze auch sauber und seriös ist, ist nicht so sicher. Die Finanz- und Wirtschaftskrise trifft die Ärmsten am härtesten und sehr direkt. Der Hunger in der Welt nimmt zu, dramatisch, und die zerbrechlichen Volkswirtschaften, zum Beispiel in Afrika, sind in großen Nöten. Weitere Stichworte: Stimmen und Stimmungen vor der Präsidentenwahl im Iran, Bürgerbewegungen gegen privilegierte Wohnzonen für Reiche am Zürichsee und um 13 Uhr das Tagesgespräch zur Frage, wie sich politische Parteien finanzieren können, sollen, dürfen und von wem. Die Diskussion um Fragen, die sich in Zeiten knapper Kassen akzentuierter stellen. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.493 Punkten plus 1,0%. Der Euro wird zu 1,5132 gehandelt, der Dollar zu 1,0801. Das Wetter. Im Norden lassen die Schauer nach und es wird zunehmend sonnig bei Temperaturen um 20 Grad. Dazu bläst mäßiger Südwestwind. Auch im Süden ist es am Nachmittag sonnig mit Höchstwerten um 26 Grad. Am Freitag ziehen in der Deutschschweiz zeitweise dichtere Wolken auf, sonst bleibt es sonnig. Im Norden liegen die Temperaturen bei 23, im Süden bei 27 Grad. Am Wochenende bleibt es sonnig und warm. Auf Sonntag steigt das Gewitterrisiko aber an. Die Temperaturen liegen in der ganzen Schweiz bei 27 bis 32 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. In der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern zwischen der Verzweigung Gellert und Pratteln und in der Region Bern auf der A1 Richtung Bern zwischen der Verzweigung Schönbühl und der Verzweigung Wankdorf. Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung. Dann in der Region Thun-Berner Oberland. Die Hauptstraße Thun-Interlaken ist wieder durchgängig befahrbar. Und schließlich in der Ostschweiz auf der Hauptstraße Wattwil-Bux. Diese ist wieder offen und normal befahrbar.
Es ist eine Hauruck-Übung, mit der die Mehrwertsteuererhöhung hinausgeschoben werden soll. Das Argument, lieber ein Jahr warten mit der Sanierung der Invalidenversicherung, als die Menschen mitten in der Krise mit höheren Steuern belasten. Aber darf man das überhaupt so kurz vor einem Abstimmungstermin noch die Bedingungen ändern? Die Kommission, die das Ganze angestoßen hat, geht davon aus. Aber es ist umstritten und sorgt für Ärger unter der Bundeshauskuppel. Nathalie Christen.
Die großen Parteien von den Grünen bis zur FDP wollen innert 2 Tagen eine Änderung an der IV-Vorlage durchs Parlament peitschen, um deren Chance an der Urne zu verbessern. Eine Änderung jener Vorlage also, die im September vors Volk kommen soll und eine befristete Mehrwertsteuer zugunsten der Invalidenversicherung bringen. Neu aber nicht mehr schon nächstes Jahr, sondern erst ab 2011. SVP-Chef Toni Brunner ist empört.
Was hier jetzt noch versucht wird in dieser Hau-Rückübung, hat mit seriöser politischer Arbeit nichts mehr zu tun.
So kurz vor einer Abstimmung noch etwas ändern, ist das wirklich seriös und vor allem erlaubt? Eigentlich müssen nämlich 4 Monate verstreichen zwischen dem Entscheid der Räte und dem Abstimmungstermin. Eine Frist, die jetzt nicht eingehalten würde. Ob das Parlament trotzdem noch eine Änderung beschließen darf, hänge von der Frage ab, ob es sich nachher immer noch um die gleiche Vorlage handle oder eben nicht, erklärt Staatsrechtsprofessor Peter Henny von der Universität Freiburg. Genau diese Frage habe man geprüft, sagt Simonetta Sommaruga, Präsidentin der zuständigen Wirtschaftskommission.
Wir gehen davon aus, dass die Abänderung in einem sehr kleinen Ausmaß erfolgt. Es ist nicht eine materielle neue Beurteilung notwendig und dass es deshalb auch im Ermessen des Bundesrates möglich ist, den Abstimmungstermin beizubehalten. Wir werden aber heute noch vom Bundesrat eine entsprechende Aussage erhalten und können in Kenntnis dieser Aussage des Bundesrates dann im Ständerat und nachher auch im Nationalrat entscheiden.
Die Befürworter einer verschobenen Mehrwertsteuererhöhung wollen also den Ermessensspielraum ausschöpfen, weil sie sich Vorteile für die IV davon versprechen. Auch die SP, gemäß ihrer Fraktionschefin. Doch das sorgt für Feuer unter dem SP-Dach. SP-Vizepräsidentin Jacqueline Fehr warnt, zusammen mit einer Handvoll weiterer SP-Leute, derart an die Grenze zu gehen, könnte sich einmal rächen.
Gerade die Linke als Minderheit in diesem Parlament ist darauf angewiesen, dass die formalen Abläufe eingehalten werden. Sonst macht dieses Manöver Schule und wir sind immer wieder damit konfrontiert, dass die Bürgerlichen dann am Schluss irgendwas noch in eine Vorlage reinposten und alle formalen Abläufe außer Kraft setzen.
Auch die Grünen störe das Hauruck-Verfahren eigentlich sehr, sagt Fraktionschefin Maya Graf.
Erstens ist festzuhalten, dass wir es nicht gutieren, in welcher Art und Weise dies jetzt noch im letzten Moment auf die Traktandenliste gebracht wird. Und zweitens müssen wir Grüne sagen, wir müssen diese Verschiebung schlucken, weil die Invalidenversicherung und ihre Sanierung uns sehr am Herzen liegt.
Bleibt die Linke dabei, mehrheitlich, hat eine Verschiebung der Mehrwertsteuer im Parlament große Chancen. Staatsrechtler Peter Henny beobachtet dies kritisch und hat einen Vorschlag.
Ich muss sagen, dass mir diese Hau-Ruck-Übung ein bisschen Sorgen bereitet. Die Änderung betrifft einen Nebenpunkt, aber man hat schon ein bisschen den Eindruck, es sei jetzt so eine Last-Minute-Operation und es wäre befriedigender, wenn man den Abstimmungstermin verschieben würde. Dann hätte man eine saubere Grundlage für die Abstimmung.
Was der Bundesrat von einer Verschiebung der Steuererhöhung hält, gibt er heute Nachmittag bekannt.
Das war ein Bericht von Nathalie Christen. Das UNO-Welternährungsprogramm schlägt Alarm. Eine breit angelegte Studie über die Auswirkungen der Finanzkrise auf die Ernährung zeigt auf, dass vor allem unter den schon Armen der Hunger dramatisch zunehmen wird. Die Studie erscheint nicht zufällig jetzt. Zurzeit tagen die Entwicklungsminister der G8-Staaten in Rom. Die reichen Industrieländer sollen ihre Mittel für Ernährungsprogramme aufstocken, fordert die UNO-Organisation, und so das Schlimmste verhindern. Auslandredaktor Joe Schelbert.
126 Länder hat die UNO-Welternährungsorganisation analysiert und konkrete Fallstudien über die Folgen der Finanzkrise veröffentlicht. So hat das Ende des Baubooms in Europa etwa direkte Auswirkungen auf Armenien, da die Geldüberweisungen der armenischen Bauarbeiter in die Heimat größtenteils ausbleiben. Für einen Viertel aller armenischer Haushalte ist dies jedoch die Haupteinnahmequelle, doch diese Geldüberweisungen brachen im ersten Quartal 2009 um ein Drittel ein. So kaufen viele armenische Familien heute auf Kredit Nahrungsmittel ein und riskieren so, in eine Schuldenfalle zu geraten. Anderen Ländern wie Sambia etwa fehlt das Geld für den Kauf von Nahrungsmitteln, weil der Preis für seine exportierten Rohstoffe, vor allem Kupfer, drastisch gesunken ist. Zudem hat Sambias nationale Währung gegenüber dem Dollar innerhalb eines Jahres ein Drittel ihres Wertes verloren, was die Nahrungsmittelimporte beinahe unerschwinglich macht. Auch der Tourismus ist angebrochen, Diebstahl und Prostitution nehmen zu. Wegen der Krise kann Bangladesch weniger Textilien exportieren, mit der Folge, dass ein Viertel der Kinder keinen gesicherten Zugang mehr zu Nahrung hat. Insgesamt sind 20% der Bevölkerung von schwerer chronischer Unterernährung betroffen. In Nicaragua wiederum, das größtenteils von der US-Wirtschaft abhängig ist, verändern Familien aus Geldmangel ihre Ernährungsgewohnheiten. Sie verzichten auf Fleisch und Milchprodukte, verkaufen ihr Vieh und nehmen ihre Kinder von der Schule. Als eine weitere Folge der Krise, so die UNO-Welternährungsorganisation, gehen weltweit viele Menschen bei Krankheiten nicht mehr zum Arzt und sparen bei Bildungsausgaben. Das UNO-Welternährungsprogramm appelliert an die reichen Staaten, Hilfe zu leisten, verzichtet jedoch auf konkrete politische Forderungen, wie dies im letzten Jahr noch UNICEF gemacht hatte. Das Kinderhilfswerk hatte von den betroffenen Staaten eine Reduktion der Rüstungsausgaben gefordert, was bei den Regierenden jedoch auf großen Unmut gestoßen war.
Joe Shelbert. Armut und Hunger nehmen mit der Wirtschaftskrise dramatisch zu. Darüber diskutieren zurzeit auch afrikanische Staatschefs und Experten am Weltwirtschaftsforum WEF im südafrikanischen Kapstadt. Das Beispiel Senegal zeigt besonders eindrücklich, wie sehr sich die Situation in den letzten Wochen und Monaten in Afrika verschärft hat. Afrika-Korrespondent Rudi König hat mit dem Senegalesen Suleiman Bassum gesprochen.
Die Krise in Senegal sei überall sichtbar, sagt der Landwirtschaftsfachmann Suleiman Bassum. Überall sei die Wirtschaft ins Stocken geraten, auf den Märkten laufe nicht viel.
Si on voit maintenant sur les marchés, on voit que les gens n'en achètent plus. Partout dans l'économie, on voit que ça ne roule pas.
Die Ursache der Krise aber hat mit der Auswanderung zu tun, sagt Bassum.
Nous sommes fortement un pays qui est touché par l'immigration des jeunes.
Unsere Jungen ziehen in großer Zahl nach Europa. Es gab in der Vergangenheit immer wieder eigentliche Auswanderungswellen. Ihre Geldüberweisungen aber sind für viele Leute in Senegal zu einer Haupteinnahmequelle geworden. Suleiman Bassum stellt eine eigentliche Abhängigkeit vieler Senegalesinnen und Senegalesen von diesen Überweisungen, den sogenannten Remissen, fest.
On voit que des familles qui ont l'habitude de vivre artificiellement de ces mandats-là sont aujourd'hui ont perdu l'habitude de se débrouiller.
Diese Familien haben die Fähigkeit verloren, sich in schwierigen Zeiten selber zu helfen. Sie sind von den Remissen abhängig. Jetzt aber bleiben diese Zahlungen aus, weil viele Ausgewanderte in Europa ihren Job verloren haben. Deshalb ist das Lebensniveau ihrer Angehörigen in Senegal abgesackt. Der Umstand, dass wegen der Wirtschaftskrise in Europa die Zahlungen der Migranten an ihre Familien drastisch zurückgegangen sind, hat noch weitere negative Auswirkungen.
50% de l'argent qui est envoyé par les immigrés, ça servait à construire des bâtiments.
Mehr als die Hälfte der Remissen steckten die Familien in den Bau von Häusern. Das hat die Wirtschaft angekurbelt. Maurer, Schreiner, überhaupt Handwerker hatten dadurch Arbeit. Senegals Wirtschaft ist zu 60-70% informell. Das heißt, die Leute suchen und finden immer wieder Beschäftigungen, mit denen sie etwas verdienen können. Alle diese Leute lebten letztlich auch von den Remissen. Der wirtschaftliche Niedergang Senegals gehe rapide voran. Zahlreiche Unternehmen hätten den Betrieb eingestellt, sagt Bassum.
On parle d'érosion économique parce que le rythme de dégradation est très rapide.
Man muss von einer wirtschaftlichen Erosion sprechen, denn es geht schnell abwärts. Wichtige Betriebe, vor allem im Landwirtschaftssektor, sind in der Krise. Die Zucker- und die Baumwollproduktion sind angeschlagen, die Erdnussproduktion ist am Boden. Suleiman Bassum, der für das Schweizer Fastenopfer in Senegal Selbsthilfeprojekte leitet, sieht diesen wirtschaftlichen Niedergang in seinem Land nicht allein als Folge der gegenwärtigen globalen Krise. Die von der Weltbank und der Welthandelsorganisation verordnete Öffnung der Märkte habe schon früher das ihre dazu beigetragen. Statt eigene Orangen oder Geflügel essen die Bewohner der Hauptstadt Dakar billigere Orangen aus Marokko und Bulleschenkel aus Brasilien. Für importierten Reis, den man vor 30 Jahren in Senegal noch nicht gegessen habe, gebe sein Land jährlich umgerechnet über 750 Millionen Franken aus. Er wolle nicht pessimistisch sein, sagt Bassum, aber für das kleine, verschuldete Land Senegal sei es sehr schwierig, aus der Krise herauszukommen.
Ich will nicht très défaitiste. Est-ce que le Sénégal peut s'en sortir en tant qu'un petit pays? Je dirais que ce serait très difficile.
Für den iranischen Präsidenten Ahmadinejad könnte es morgen eng werden. Dann nämlich sind 46 Millionen Iranerinnen und Iraner aufgerufen, ihn als Präsidenten zu bestätigen oder eben einen seiner drei Herausforderer zu wählen. Besonders gefährlich für Ahmadinejad ist der Reformkandidat Hossein Mousavi, der die schlechte Wirtschaftslage zu einem Hauptthema seines Wahlkampfs gemacht hat. Mousavis großer Vorteil, er hat die jungen Wählerinnen und Wähler in den Städten auf seiner Seite. Die Reportage von ARD-Korrespondent Ulrich Pick aus Teheran.
Mehrere hunderttausend Jugendliche haben die vergangene Nacht über in Teheran und anderen Städten Irans für Mir Hossein Mousavi als neuen Präsidenten demonstriert. Mit volksfestartigen Autokorsos legten sie, wie hier am Teheraner Tajrish-Platz, große Verkehrsadern lahm. Die Gegner Ahmadinejads trugen als Zeichen ihrer Sympathie für Mousavi Armbänder, Schals und T-Shirts in der Farbe Grün, welcher der Herausforderer des jetzigen Amtsinhabers für seine Kampagne gewählt hatte. Zahlreiche Jugendliche hatten sich sogar grün geschminkt. Hoffentlich wird die grüne Welle die jetzige schwarze Welle hinwegspülen, sagte einer der Demonstranten und ergänzte: Wenn sie den Mousavi ungehindert arbeiten lassen und ihn nicht wie Khatami stören, wird er wohl in der Lage sein, unsere Situation zu verbessern. Auffallend hoch war die Anzahl von weiblichen Demonstranten. Viele von ihnen hielten Schilder hoch mit der Aufschrift Lügen verboten, eine Anspielung auf Ahmadinejad. Wir werden den wählen, der das Land herausführen kann aus der hohen Inflation, der Ungerechtigkeit, dem schlechten internationalen Ruf und der Unterdrückung. Aus Mousavis Reden und seinem Verhalten schließe ich, dass er nicht lügt. Er wird vielleicht nicht hundertprozentig in der Lage sein, alle Versprechungen einzulösen, aber schlimmer wird's auf keinen Fall. Die spontanen Demonstrationen hielten bereits die dritte Nacht in Folge an. Sie hatten schon am späten Nachmittag begonnen. An zentralen Stellen der iranischen Hauptstadt kam der Verkehr teilweise komplett zum Erliegen. Auf der großen Valiasa-Straße, die über 18 Kilometer die Mitte Teherans mit dem Norden verbindet, lief streckenweise nichts mehr. Unterdessen hat Ex-Präsident Rafsanjani den geistlichen Führer Irans, Ayatollah Khamenei, aufgefordert, sich, so wörtlich, für saubere Wahlen einzusetzen. Rafsanjani war von Ahmadinejad öffentlich der Korruption beschuldigt worden, ohne dass dieser Beweise vorlegen konnte. Die Forderung des Ex-Präsidenten nach einer öffentlichen Richtigstellung in den Medien wurde vom iranischen Staatsfernsehen zurückgewiesen. Ahmadinejad, der sich einer großen Opposition, vor allem der enttäuschten städtischen Bevölkerung gegenüber sieht, bezichtigte seine drei Gegenkandidaten, sie würden Propaganda betreiben wie einst Hitler.
Ein Haus direkt am See, freie Sicht in die Weite, der eigene Strand. Ein Traum, den sich Reiche erfüllen können. Die anderen haben das Nachsehen, wo Ufer privat genutzt werden, hat die Öffentlichkeit keinen Seezugang mehr. Gerade am Zürichsee mit all den reichen Anwohnern führt dieser Interessenkonflikt immer mehr zu Problemen. Bürgerinitiativen treten gegen Bauprojekte an und haben Einzelne auch schon zu Fall gebracht. Der jüngste Konflikt ist an einem idyllischen Uferstück in der Gemeinde Wangen im Kanton Schwyz ausgebrochen. Andrea Keller war dort.
Das Dorf Nuhlen der Gemeinde Wangen ist idyllisch gelegen, mit dem oberen Zürichsee direkt vor der Tür. Die Bevölkerung genießt freie Sicht auf die gegenüberliegenden Seegemeinden und verfolgt spektakuläre Sonnenuntergänge über dem weitläufigen Naturschutzgebiet Nuhler Ried. Einzig die Flugzeuge vom regionalen Flugplatz stören dabei die Ruhe. Ganze 6,5 Kilometer Seeanstoß gehören zur Gemeinde. Die Allgemeinheit kritisiert den Alteingesessener, habe aber immer weniger davon.
Da unten haben wir Bootsplatz, da kommt der Flugplatz, da kommt das Naturschutzgebiet, da kommt wieder ein Bootsplatz und dahinter sitzt wieder eine Überbauung. Wenn ich mit den Grosskindern fischen will, kann ich den Park theoretisch nicht mehr an den See her. Sie mir das vorstellen? Und als ich aufgewachsen bin, konnte ich fischen, dann können baden, dann können Schiff fahren. Das können wir heute alles nicht mehr. Und das tut mir an sich weh.
Von den Luxusbauten, die jetzt an ihrem Seeufer geplant seien, doppelt ein anderer Nuller nach, hätte das gewöhnliche Fussvolk rein gar nichts.
Das ist für die Reichen, die es hier unten machen. Und das ein Normalbürger kann das nicht zahlen. Dieses Schwolle, so wie es jetzt ist.
Schier im Minutentakt fahren Kiestransporter über die schmale Dorfstraße. Das Kies baut die Kibak AG seit über 70 Jahren im nahen Buchberg ab, führt es über Förderbänder den Hügel hinunter und wäscht es direkt am See. Vor Jahrzehnten hat das Kiesabbauunternehmen dafür auch große Flächen See und Rietland ausgebaggert. Zwei Seebuchten, große Kieshaufen und ein Betonwerk prägen das Bild. Dies allerdings nicht mehr allzu lange. Bis 2014 soll mit dem Kiesabbau Schluss sein. Die hässlichen Bauten sollen verschwinden, ein Teil der Seebuchten, um die 25.000 Quadratmeter, soll aufgeschüttet werden. Dadurch wird das Seeufer frei für die umstrittene Überbauung. Der Gemeindepräsident Adrian Oberlin befürwortet das Projekt. Auch wenn die Seebuchten heute teilweise für die Öffentlichkeit zugänglich seien, sei der Grund und Boden darunter immer noch im Privatbesitz.
Der See muss der Öffentlichkeit zugänglich sein. Es ist aber nicht möglich, jemanden zu enteignen, der schon seit 50, 60, 70 Jahren Eigentümer von Grundstücken ist.
Adrian Oberlin ist überzeugt, dass die Gemeinde für sich das Maximum heraushole.
Es war das Ziel, hier eine gute Lösung zu finden, die für den Naturschutz gut ist, die für die Öffentlichkeit gut ist und bei der auch das Privateigentum weiterhin geschützt wird.
Falls die Kibak ihre Überbauung und die Seeaufschüttung machen darf, solle die Bevölkerung quasi im Tausch dafür eine Badeanstalt erhalten und einen durchgehenden Fußweg, der vor den neuen Häusern dem Ufer entlang führt. Für die Natur ist eine Flachwasserzone geplant. Dank dieser Aufwertung der Natur könne denn auch die Seeaufschüttung bewilligt werden. Für die Gegner des Projekts ist indes klar, dass die Aufschüttung eines seit Jahrzehnten bestehenden Seeteils nicht legal sein könne, wie Andrea Donner von der IG Nuellen natürlich sagt.
Ich meinte, es ist zu wenig Naherholungsgebiet am Wasser. Ich habe das Gefühl, dass man auf Bügen und Brechen da eine Sonderwohnzone will schaffen, was ein Normalbürger nie bewilligt überkäme, wird da am Goliath bewilligt, sozusagen, oder man versucht es, das durchzubringen.
Der Widerstand in Nuellen wächst, mit Unterstützung von außen. Juristische Tipps bekommt die neu gegründete IG Nuellen natürlich vom Verein Rief Publik, der sich schweizweit gegen die Privatisierung von Seeufern engagiert. Zudem tauschen sich die Nueller mit Bürgerbewegungen aus, die in umliegenden Gemeinden erfolgreich ähnliche Überbauungen verhinderten. Von Seiten der Behörden wird die IG kritisiert, dass ihr Protest zu spät komme. Die Bevölkerung habe den Richtplan, der den jetzigen Plänen zugrunde liegt, bereits zweimal gut geheißen. Die IG-Mitglieder wollen aber nicht aufgeben. Einem Einwohner von Nuellen sprechen sie damit aus dem Herzen.
Grundsätzlich denke ich, ist es schwierig heute, dass man am See so etwas realisiert. Ich denke, vor 20, 30 Jahren ist das noch eher möglich gewesen. Aber heute denke ich, hört auf, lasst es, wie es ist. Das wäre mein grösster Wunsch.
In der Krise werden die Finanzen knapp, auch für die Parteien. Und so ist es kein Wunder, dass plötzlich wieder über das Thema Parteienfinanzierung diskutiert wird. Braucht es auch staatliche Mittel, wenn die Unternehmen den Parteien den Hahn zudrehen, lautet die eine Frage. Eine andere, sollen die Parteien die Namen ihrer Spender offenlegen müssen? Der Kanton Genf hat auf diese Fragen schon Antworten gefunden. In einem Gesetz hat er Regeln zur Transparenz der Parteifinanzen festgelegt. Und er entschädigt die Parteien für ihre Wahl- und Abstimmungskampagnen. Patrick Mühlhauser.
Die politischen Parteien in Genf müssen ihre Jahresrechnung der kantonalen Finanzkontrolle abliefern und offenlegen, wie viel sie für Wahl- und Abstimmungskampagnen ausgeben. Zudem muss eine Liste mit den Spendern beigelegt werden. Allerdings stehen auf dieser Liste nur Namen, keine Zahlen. Die FDP Genf gebe diese Summen nicht freiwillig preis, sagt Generalsekretär Roland Wavre. Man halte sich an das Gesetz.
C'est ce que la loi précise, et donc nous nous conformons à la loi.
Die Transparenz ist also nur zum Teil gewährt. Der FDP ist das Recht, immerhin machen die Spenden mit 200.000 Franken rund ein Drittel des Jahresbudgets aus. Müssten die Beiträge offengelegt werden, wäre es schwieriger, Spender zu finden, fürchten die bürgerlichen Parteien. Kein Problem ist das für die Linke. In die Kasse der SP Genf beispielsweise flossen im letzten Jahr bescheidene 6.000 Franken an Spendegeldern. SP-Präsident René Longe spart deshalb nicht mit Kritik am Gesetz.
Ob sie jetzt 10.000 oder 1 Million einzahlen, hat es natürlich nicht den gleichen Stellenwert und das kann man nicht ermitteln.
Immerhin habe Genf einen Schritt in Richtung Transparenz gemacht, findet René Longe. Nicht nur bei der Transparenz, auch bei der staatlichen Parteifinanzierung ist Genf einen Schritt voraus. Pro Abstimmungs- und Wahlkampagne zahlt der Kanton jeder Partei 10.000 Franken. Und, wie in anderen Kantonen und auf Bundesebene üblich, erhalten die Fraktionen im Kantonsparlament Geld vom Staat, je nach Fraktionsgröße mehr oder weniger. Die SVP findet beides nicht gut, die staatliche Parteifinanzierung und die geforderte finanzielle Transparenz. SVP-Generalsekretär Eric Bertina.
Ça pénalise le parti qui, lui, a un carnet d'adresses et de contacts, qui a du bon thème.
Gestraft würden die Parteien mit einem dicken Adressbüchlein und guten Kontakten zu Geldgebern. Und die Konkurrenz unter den Parteien werde verfälscht, findet Eric Bertina. Finanziell profitieren in Genf die kleinen Parteien tatsächlich im Verhältnis stärker als die großen Parteien von der staatlichen Unterstützung. Die Erfahrung zeigt auch, dass die Spenden trotz einem Gesetz über Transparenz reichlich fließen. Und das dürfte, solange nur Namen und keine Summen genannt werden, vorerst auch so bleiben.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.